Nun hören wir auf die Predigt.
Gerhard, du sagtest vorhin, ich bräuchte Mut heute Morgen. Ich brauche gar keinen Mut, denn es kommen eigentlich alle ganz gut weg, die Frauen und die Männer. Brauche also niemand Angst haben, ich habe auch keine Angst. Ja, wie komme ich auf so ein Thema? Man hat es nicht leicht. Ich bin dazu angeregt worden durch den letzten Mitarbeiterabend. Wir saßen ja unten im Raum und wir waren da in einer kleinen Arbeitsgruppe zusammen und in dieser Arbeitsgruppe ging es um Männer. Und zwar Männer in der Gemeinde. Bei der Auswertung der Ideensammlung aus der davorliegenden Mitarbeiterabend fiel auf, dass eine ganze Fülle von Themen angesprochen wurde. Aber eines fehlte signifikant und Rolf hat es uns nahegebracht. Er sagte, der Mann, die Männer in der Gemeinde kommen in dieser ganzen Ideensammlung überhaupt nicht vor. Sind Männer in der Gemeinde tatsächlich unterbelichtet? Oder haben sie im Gegensatz zu Frauen, Kindern, Jugendlichen, jungen Familien keine Wünsche und keine Bedürfnisse? Wenn ich mal heute Morgen durch die Reihen schaue und würde jetzt mit Statistik anfangen und zählen, dann müsste ich also feststellen, es sind heute Morgen mehr Frauen da als Männer. Sind vielleicht einige von dieser Feststellung betroffen, aber es ist so. Warum soll es hier anders sein als in vielen anderen Gemeinden? In den Landeskirchen ist das Ganze noch viel signifikanter. Es ist selten, dass sich ein Mann dorthin verirrt, es sei denn, er hängt fest an seiner Frau und sie hat ihn überreden können, komm doch mal mit, oder es ist vielleicht Weihnachten oder ein sonstiger hoher Feiertag. Natürlich kamen in dieser Runde an diesem Mitarbeiterabend gleich eine ganze Reihe von Vorschlägen. Interessanterweise kamen diese Vorschläge alle von Frauen. Und man hat dann eine Arbeitsgruppe gebildet, die hat sich glücklicherweise nur aus Männern zusammengesetzt. Werfen wir mal einen Blick auf unsere Gesellschaft. Hier fand in den letzten 50 Jahren im Hinblick auf die Stellung des Mannes in fast allen Bereichen eine wahre Revolution statt. Die Emanzipation der Frau trat ihren Siegeszug an und Frau hat einen ganz neuen Platz in Familie und Politik sich erkämpft. Ich habe mal dazu ein Bild gefunden. Ich glaube, das trifft so ziemlich den Nerv, was früher eine Männerdomäne war. Das Schleppen des Bierkastens macht jetzt die Frau und der Mann hat sich, klug wie er ist, mal auf den Sixpack gestürzt. Frauen sind in viele Männerdomänen eingedrungen und haben die Männer teilweise sogar aus ihren angestammten Plätzen verdrängt. Berufsfelder, die früher fast nur Frauen vorbehalten waren, sind heute stark von Frauen besetzt. Ich möchte nur an das Bildungswesen erinnern. Es gibt wesentlich mehr Lehrerinnen als Lehrer. In der evangelischen Kirche gibt es fast mehr Pfarrerinnen als Pfarrer. Frauen sind aktiv in der Politik. Sogar das Militär ist keine reine Männerdomäne mehr. Obwohl die meisten Männer, ich natürlich auch, die Emanzipation, die Gleichberechtigung der Frauen befürworten, sind doch viele vom Tempo und der Intensität der Emanzipation überfordert. Also viele Männer. Manche befürchten, dass wir auf dem besten Weg zu einer Umkehrung der Verhältnisse sind und es vielleicht irgendwann zu einer Emanzipation des Mannes kommt. Sie haben ein Bild vom Kräftemessen, wenn Mann und Frau die Kräfte messen. Hier steht es klar, Männer und Frauen sprechen unterschiedliche Sprachen, sagt die Frau. Und er sagt, irgendwann wird das Buch ins Männliche übersetzt. Das Ganze lässt sich vielleicht mit einem Pendel vergleichen, das von der einen Seite auf die andere Seite geschwungen ist. Viele Männer haben große Probleme damit, sich in ihrer neuen Rolle zurechtzufinden und fühlen sich auch oft in der Gesellschaft nicht angesprochen und ziehen sich zurück. Nun sind unsere Gemeinden ein Teil der Gesellschaft und so spiegeln sich auch die gesellschaftlichen Veränderungen in unseren Gemeinden wider. Aber bei aller Freude über die längst überfällige Aufwertung der Frauen habe ich doch Angst vor einem Geschlechterkrieg in der Gemeinde. Emanzipation ist die eine Seite, aber der Kampf oder der Krieg der Geschlechter, das ist eine ganz andere Sache. Männer sind anders, hat mal jemand geprägt und hat hinzugefügt, Frauen sowieso. Klar, wir unterscheiden uns schon optisch und auch von unserer körperlichen Konstitution. Aber wir denken und fühlen auch anders, sind ganz anders strukturiert. Und hierin ist das Spannungsfeld zwischen Mann und Frau begründet. Das ist aber überhaupt nicht negativ zu sehen. Spannung ist immer ein Kraftfeld. Das können wir schon aus der Elektrizität lernen. Das Leben spielt sich immer zwischen dem Plus- und dem Minuspol ab. Dazwischen baut sich eine Spannung auf. Und Spannung ist positiv und Spannung ist Leben. Mann und Frau. Frau und Mann. Beide von gleicher Art. Und doch so verschieden. Ist das vom Schöpfer so gewollt? Oder sind wir das Ergebnis eines fehlgeschlagenen Experiments? Lesen wir doch mal nach im Schöpfungsbericht. Es gibt ja zwei Schöpfungsberichte in 1. Mose und ich habe nicht den ersten genommen, sondern den zweiten. Wir brauchen eigentlich beide, um die ganze Geschichte richtig zu verstehen. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sie sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden. Keine Gehilfin, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männi nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. In Gottes Plan ist gewollt, dass Menschen in Gemeinschaft leben. Sie sollen nicht allein sein. Kein Geschöpf ist darauf ausgelegt, allein zu sein. Kommunikation, Gedankenaustausch, gemeinsames Planen und Ausführen. Wer könnte ohne das sein? Gegenseitiges Lob, Trost, Zuhören, Ansporn, Herausforderungen. Dinge, auf die jeder angewiesen ist. Eines der bedrückendsten Gefühle ist Einsamkeit. Ein Leben ohne Gegenüber. Das meint nicht kurze Momente des Alleinseins, etwa wenn man über bestimmte Dinge nachdenkt, wenn man stille Zeit macht oder vielleicht eine Wanderung alleine macht, sondern es geht hier um ein Leben ohne ein Gegenüber. Im Strafvollzug wird oder wurde häufig Einzelhaft verhängt. Und Einzelhaft ist die schlimmste Form der Strafe, die man einem Menschen überhaupt zufügen kann. Wenn jemand über eine lange Zeit von anderen Menschen isoliert ist, dann geht er ein, sprichwörtlich wie eine Blume, ohne Wasser. Einzelhaft war ein probates Mittel, um den Willen oder die Persönlichkeit eines Menschen zu brechen. Wer alleine ist, der leidet unter diesem Mangel und nimmt auf Dauer auch Schaden an seiner Seele. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Hier haben wir einen Satz, der viel Zündstoff enthält. Und das ist eigentlich der einzige Satz, den ich mit Mut aussprechen muss heute Morgen. Aber wir müssen uns wirklich dafür hüten, wir Männer, und auch die Frauen, diesen Satz falsch zu interpretieren. Gehilfin steht hier in keinster Weise für Magd oder billige Arbeitskraft oder für eine Befehlsempfängerin. Es bedeutet nämlich wörtlich übersetzt ein passendes Gegenüber. Und das klingt schon ganz anders. Ein passendes Gegenüber ist niemand, der unter mir steht, sondern ein passendes Gegenüber ist jemand, der auf der Augenhöhe mit mir ist, der wirklich auf der gleichen Höhe mit mir ist, eine Ergänzung für mich ist. So wie die eine Seite die andere ergänzt, ergänzt natürlich die andere Seite auch wieder die eine. Mit der Erschaffung des Menschen war Gottes Schöpfung noch nicht abgeschlossen. Adam allein, das war nicht gut. Erst als auch Eva da war, schaute Gott seine gesamte Schöpfung an. Und wir können lesen in Kapitel 1, Vers 31 im ersten Schöpfungsbericht. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Aber erst nachdem alles geschaffen war. Mit dem Mann allein war die Gattung Mensch noch unvollkommen. Erst Eva vervollständigte Gottes Schöpfung. Leider hat sich aus dem Umstand heraus, dass Adam zuerst da war, ein Männlichkeitswahn und ein Männlichkeitskult entwickelt. In unserer deutschen Sprache wird das Ganze noch durch die Verwendung des Artikels der für den Menschen verstärkt. Die Gattung Mensch ist in unserer deutschen Sprache mit dem männlichen Artikel der belegt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir das vielleicht unterbewusst etwas höher bewerten. Die Erschaffung des Menschen ist mit Adam, dem Mann, nicht abgeschlossen. Das war in Gottes Auge noch nicht gut. Gott erschuf den Menschen als Mann und Frau. Mann und Frau, zwei sich ergänzende Individuen, bilden erst den Menschen. Diese vollkommene Gleichwertigkeit der Frau wird durch die folgenden Verse noch mehr veranschaulicht. Im Laufe der Schöpfung stellt Gott fest, in der gesamten Schöpfung ist nichts dem Menschen vergleichbar. Die Tiere, die Pflanzen, alles das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können, ist dem Menschen, damals war es ja nur Adam, nicht vergleichbar. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sie sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Gott bringt die gesamte Schöpfung vor Adam, dass dieser sie kennenlernt und sie benennt. Aber es wird kein adäquat gegenüber für ihn gefunden. Sicher, Helfer gibt es im Tierreich genug. Da gibt es Lastträger, da gibt es Milchspender, da gibt es Wärmeflaschen. vielleicht auch einen Papagei, dem man das Sprechen beibringen kann, einen Affen für lustige Spiele, aber nichts, was den Menschen ergänzen könnte. Ein passendes Gegenüber. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als die Krone und das Endergebnis der Schöpfung. Also gebührt Adam ein Gegenüber, welches dieser Stellung genauso entspricht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Ich kann mir die Einsamkeit Adams gut vorstellen und sein Sehnen nach diesem Gegenüber. Gott schenkte Adam ein Gegenüber. Es ist wunderbar, dass Gott kein Duplikat, kein Abziehbild des Adams erschafft, sondern eine Frau. Ich hoffe, dieses Gespräch haben die beiden nie geführt im Paradies, denn Eva war doch nicht ein passendes Gegenüber. Gott erschafft eine Frau, die in allen Punkten genauso Gottes Ebenbild ist wie Adam. Bei allen geschlechtsspezifischen Unterschieden ist sie Mensch. Vor Gott also absolut gleichrangig, auf einer Ebene mit Adam stehend. Alles, was Adam aus der Schöpfung hervorhebt, findet sich auch bei Eva. Die Fähigkeit zu denken, zu reden, sich mitzuteilen und die Fähigkeit, das ist das Allerwichtigste, die Fähigkeit zur Kommunikation mit Gott, dem Schöpfer. Durch ihre Weiblichkeit fühlt sie natürlich in manchen Punkten anders als der Mann, aber das ist von Gott so gewollt und in seinen Augen sehr gut. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Was wäre unsere Welt, wenn sie nur von der männlichen Denkweise geprägt wäre? Oder umgekehrt? Ich muss leider zugeben, dass Männer ihre Männlichkeit über viele Jahrhunderte überbewertet und nicht richtig verstanden haben. Sie haben die Frauen unterdrückt und das oft sogar mit religiösen Argumenten. Aber dennoch war und ist der weibliche Einfluss da. Und er gewinnt zumindest in unserer Gesellschaft immer stärkeren Einfluss. In den beiden Schöpfungsberichten finden wir zwei unterschiedliche Wortpaare für den Menschen. Das in 1. Mose 2, Vers 23 verwendete Mann und Männin, ihr habt bestimmt geschmunzelt, als ich das vorgelesen habe aus dem Schöpfungsbericht, das ist ein Wortspiel, was Luther benutzt hatte, als er aus dem Urtext übersetzt hat. Er wusste einfach nicht, wie kann ich das besser ausdrücken. Er wollte damit zeigen, Mann und Frau ist eigentlich das Gleiche. Es ist eigentlich gleich viel wert und hat deswegen aus den Worten Ich und Isha im Hebräischen, hat er Mann und Männin gemacht. Er wusste einfach nicht, wie kann ich das besser übersetzen und wie kann ich das besser den Bibellesern klar machen. In 1. Mose 1, 27 lesen wir, dass Gott den Menschen als Mann und Weib schuf. Und hier stehen im Urtext die Worte Sachar und Nekuba, männlich und weiblich. Die körperliche und wesensmäßige Zweigeschlechtlichkeit ist von Gott so gewollt und ist wesentlicher Aspekt seiner Schöpfung. Und Gott, der Herr, sprach, ich will eine Gehilfin machen für ihn. Eine Gehilfin, die um ihn sei. Die um ihn sei. In diesen vier Worten sehen wir eigentlich das Wesen der menschlichen Gemeinschaft. Die Frau ist keine Magd im Dienstbotenzimmer. keine Hausangestellte mit festen Dienstzeiten und auch keine Putzfrau 2 Stunden am Vormittag. Sie ist auch keine Sklavin zum Gebären der Kinder und zum Aufziehen des Nachwuchses. Sie ist auch keine Prostituierte, die ihm für seine Gefühle zu dienen ist, um ihn sein. Eine Lebensgemeinschaft mit einer gemeinsamen Sphäre. Und als Gott die Eva vor Adam bringt, ich kann mir gut vorstellen, da ist es ihm voller Freude aufgegangen. Eva, das ist jemand von meinem Fleisch und Blut. Sie ist genauso wie ich selbst. Es ist wie ein Blitz ist es durch ihn gegangen und er hat die Eva auf die richtige Weise erkennen können. Er wusste sofort, wir beide gehören zusammen und er fühlt sich auch sofort von ihr angezogen. Ich und Isha, Mann und Männin, wir gehören zusammen. Und Gottes Segen liegt auf dem Menschen. Ich lese dazu aus 1. Mose 1, den Vers 28. Halt, da war ich eben falsch, das ist der Vers 24. Aus 1. Mose 2. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinen Weib anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Wir sehen, alles in Gottes Schöpfung, alles, was er gemacht hat, ist richtig. Alles ist gut von ihm durchdacht. Es kommt natürlich die Gretchenfrage, warum funktioniert das nicht? Ich meine, der Grund liegt darin, dass wir Gottes Bild vom Menschen aus Augen verloren haben. Mann und Frau sind unterschiedlich. Dazu braucht man keinen Philosophen, braucht keinen Wissenschaftler, um das festzustellen. Schaut eure Frau an, ihr Frauen schaut euren Mann an. Und da ist es ganz offensichtlich. Wir sind unterschiedlich. Aber das ist gut so. Und das ist von Gott so gewollt. Gott hat seine Schöpfung angeschaut und er sagte, es ist sehr gut. Man kann es gar nicht besser machen. Ich habe das so geplant, ich habe das so gewollt und es ist sehr gut. In der Ergänzung der unterschiedlichen Eigenschaften von Mann und Frau sind wir Gottes Ebenbild. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Er schuf sie als Mann und Frau. Mann und Frau, das ist die Schöpfung nach Gottes Ebenbild. Es wird uns bei unseren Begegnungen als Mann und Frau helfen, wenn wir dieses Bild vor Augen haben. Das gilt für alle Lebensbereiche, sei es in der Ehe, sei es im Lebensalltag, in der Gesellschaft und natürlich auch in der Gemeinde. Mein Rat an euch Männer, versucht nicht Männer aus euren Frauen zu machen. Das geht schief. Und genau ist auch mein Rat an euch Frauen, macht eure Männer nicht zu Frauen. Das kann nicht gut gehen. Erkennt das von Gott gewollte Gegenüber und ergänzt euch zu dem von Gott gewollten Bild. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Er schuf sie nach Mann und Frau. Hier ist eine kleine Grafik, die habe ich im Internet gefunden. Mann und Frau, sie unterscheiden sich in wesentlichen Dingen. Die Urangst des Mannes ist, Pantoffelheld zu werden. Und die Urangst der Frau ist, im Stich gelassen zu werden. Das klingt jetzt ein bisschen platt, vielleicht beim einen etwas mehr oder weniger. Es gibt Hauptbedürfnisse. Der Mann hat das Hauptbedürfnis, geachtet zu werden. Ihm ist es sehr wichtig, wie ist meine Stellung in der Gesellschaft, in der Familie, in meinem Umfeld. Das Hauptbedürfnis der Frau ist es, geliebt zu werden. Oder kriege ich da Ansprüche? Nee. Paulus rät, es gibt ja eine ganze Fülle von Ratgebern in der Bibel, im Neuen Testament gibt es die Haustafeln. Und die Haustafeln sind keine Erfindung der Apostel oder der Schreiber des Neuen Testamentes, sondern Haustafeln waren in der damaligen Zeit sehr verbreitet. Die waren also ein etwas Übliches, so wie man heute ein Lesebuch hat oder ein Buch, wie man rechnen lernt, wie man schreiben lernt. So gab es früher ganz verbreitet aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen und geschichtlichen Hintergründen diese Haustafeln. Und eine dieser Haustafeln, es gibt eine im Epheserbrief, eine gibt es im Kolosserbrief, da rät Paulus dem Mann, liebe deine Frau, gehe auf das Grundbedürfnis der Frau ein, liebe deine Frau. Und wenn wir Männer das beherzigen, wenn wir unsere Frauen lieben, dann sind all diese Probleme, die wir infolge der Emanzipation haben, die stehen ganz unten. Denn wer seine Frau liebt, der unterdrückt sie nicht. Und wie die Liebe des Mannes zur Frau aussieht, ist auch in diesen Haustafeln gut beschrieben. Liebe deine Frau so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung. Also Männer, da habt ihr was vor euch. Ich auch natürlich, selbstverständlich. Ich kämpfe ja auch schon viele Jahre damit. Ne? Paulus rät den Frauen, achte deinen Mann. Natürlich sollen die Frauen auch ihre Männer lieben. Ne? Aber hier geht Paulus auf das Grundbedürfnis oder auf eines der Grundbedürfnisse. Könnt ihr Frauen vielleicht gar nicht nachvollziehen, dass Männer solche Wichtigtuer sind. Aber Männer, die brauchen das. Männer, für einen Mann ist es sehr wichtig, dass er eine gewisse Anerkennung findet bei dem, was er tut. Und deswegen Paulus Rat, Frauen, achtet eure Männer. Vielleicht können wir in Zukunft ein bisschen darauf achten, wie wir miteinander umgehen. Frauen ein bisschen mehr Liebe zeigen, auch wenn es schwerfällt manchmal, ne? Mit diesen verknöcherten, sturen Burschen. Was ist wichtig in unserem Text? Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Er hat nicht den Mann gemacht und dann festgestellt, oh hoppla, da fehlt was, ich muss auch eine Frau machen, dass der Mann nicht so ganz alleine ist, sondern nee, es ist Gottes Schöpfungsplan, Mann und Frau gleichwertig nebeneinander zu schaffen. Aber es ist wichtig, beide sind in ihrer Art und in ihrem Wesen unterschiedlich. Wer das nicht akzeptiert, wird ein Problem haben. Männer sind keine Frauen und Frauen sind keine Männer. Man kann das auch nicht umbiegen. Denn sie ergänzen sich auf vollkommene Weise. Und das Schönste, auf dieser Schöpfung, auf dieser Zweifaltigkeit des Menschen, auf Mann und Frau, liegt Gottes Segen. Alle anderen Lebensformen, die sind nicht von Gott mit Segen belegt, sondern nur die Gemeinschaft von Mann und Frau. Das, was du anfangs sagtest, Gerhard, diese Aussage, Mann und Frau, das gibt es ja eigentlich gar nicht, das ist eine Folge der Erziehung und der Umgebung, Homosexualität. Nein, das ist Augenwischerei. Von Gott ist der Mensch als Mann und Frau geplant und darauf liegt auch sein Segen. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Ich habe noch ein Bild gefunden. Mann und Frau sollen sich so ergänzen wie diese zwei Puzzlestücke. Ich habe gedacht, so blöd, wie kann jemand diese zwei Puzzlestücke? Aber beim näheren Betrachten fiel mir eins auf, du kriegst keine zwei Frauen nebeneinander. Zumindest nicht bei dieser Form, wie diese Puzzlestücke hier sind. Du kriegst auch keine zwei Männer nebeneinander. Sondern nur diese Kombination von Mann und Frau funktioniert. Und du kannst dieses Bild ergänzen durch weitere Männer und durch weitere Frauen. Schön auf die Gesellschaft oder auf die Gemeinde übertragen. Diese enge Verzahnung, die findet aber nur statt, wenn die Bindung so in dieser Form ist. Jetzt komme ich zum Schluss wieder auf meine Ausgangsposition zurück, auf unseren Mitarbeiterabend. Wir haben ja darüber philosophiert, über die Männer in der Gemeinde. Ich kann euch heute Morgen kein Rezept geben, wie man Männer besser in die Gemeinde integrieren kann. Ich möchte das einfach als Anregung an euch weitergeben. Denkt darüber nach. Es ist ganz, ganz wichtig. Denn wir haben gemerkt, eine der Grundbedürfnisse des Mannes ist es, geachtet zu werden. Wenn ein Mann nicht geachtet wird, wenn er keine Anerkennung findet, was macht er? Er ist feige. Er zieht sich zurück. Wir müssen in irgendeiner Form schaffen, dass Männer ihren Platz wieder in der Gemeinde finden. Und darüber sollten wir als Gemeinde ein bisschen nachdenken. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, wieder Männer besser zu integrieren. Nicht die Frauen verdrängen, dem Mann seinen anderen Platz machen, der war genauso verkehrt, sondern in der richtigen Weise in einem gleichwertigen Miteinander. Wir wollen als Gemeinde, das haben wir auf die Fahnen geschrieben, für alle da sein. Wir wollen allen eine gute Möglichkeit bieten, hier Gott zu begegnen. Und wir wollen wieder offen sein, auch für die Bedürfnisse der Männer. Und es wäre mein Anliegen, dass ihr das heute Morgen mitnehmt. Mann und Frau sind gleichwertig. Und wir haben noch viele Plätze hier in unserer Gemeinde, die auch gerne von Männern besetzt werden dürfen. Amen.